dass ich bei euch sein kann und euch was aus Gottes Wort weitergeben kann. Rudi hat uns ja schon ein paar hygienische Beispiele gebracht für den Körper. Oh, vielen Dank. Ja. Es ist für uns total selbstverständlich, dass wir für unseren Körper Hygiene betreiben. Wir haben in Bad Kissingen ein Bild, das habe ich jetzt leider nicht dran gedacht zu fotografieren, von der Hygieia. Das ist die griechische Göttin der Hygiene. Kissingen als Heilbad, da steht die bei uns im Kurpark. Und das Wort Hygiene kommt von ihrem Namen Hygieia, Göttin der Gesundheit. Und das heißt einfach, dass wir, Hygiene heißt, wir treffen Maßnahmen für unsere Gesundheit oder Kunst für unsere Gesundheit. Wir sorgen dafür. Und es ist selbstverständlich, dass wir die Zähne putzen, dass wir uns waschen. Als kleines Kind durfte ich schon lernen, nach der Notdurft vor dem Essen Hände waschen, nicht vergessen. Und das wird in unserer Gesellschaft richtig übertrieben. Also wenn du bei DM reingehst oder in irgendeinen Supermarkt oder Drogeriemarkt, da kannst du tausende Produkte für Körperhygiene sehen. Neben sinnvollen auch viel Zweifelhaftes, mit denen halt andere Leute uns das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Für unseren Körper treiben wir Hygiene, aber was ist mit unserer Seele? Und ich bin froh, dass uns die Bibel auch Impulse gibt, wie wir für unsere Seele, für seelische Gesundheit uns Gutes tun können. Was hält die Seele gesund? Und darum habe ich diese Predigt genannt, Hygiene für die Seele, Hilfen für seelische Gesundheit. Der Bibeltext steht in Philipper 4, Verse 1 bis 9. Ich lese das nicht komplett, sondern stückweise bei den einzelnen Punkten. Es gibt diese 5 Punkte, Hygiene im Glauben, Hygiene in unseren Beziehungen, Hygiene auch in unseren Gefühlen, in unserer Gefühlswelt, Hygiene in unseren Gedanken und Hygiene im Handeln. Und wir fangen an mit Vers 1, Hygiene im Glauben. Die Grundlage des Christentums ist der Glaube an die Bibel als das Wort Gottes. Und wenn wir dem Wort Gottes Glauben schenken, dann können wir dadurch auch zu der persönlichen Beziehung zum Herrn Jesus kommen. Aber in unserer Welt um uns herum, die von Gott abgefallen ist und in der mehr Lügen als Wahrheit verbreitet werden, da wird auch diese biblische Wahrheit immer wieder in Zweifel gezogen. Und darum dürfen und sollen wir uns immer wieder neu auf die Basis unseres Glaubens besinnen. Und darum schreibt der Paulus hier in Philipper 4, Vers 1, darum, meine geliebten und ersehnten Brüder, und da sind die Schwestern genauso mit einbegriffen, darum, meine geliebten und ersehnten Geschwister, meine Freude und meine Krone steht in dieser Weise fest im Herrn. Geliebte. In dieser Weise, was heißt das? Was meint er damit? Den Schlüssel dazu gibt uns das Wort darum. Das bezieht sich auf etwas, was er schon gesagt hat, nämlich in den Versen vorher. Philipper 3, 20, da sagt er, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen mag. Also unser Bürgerrecht ist im Himmel. Das ist die Grundlage unseres Glaubens. Das wissen wir aus dem Wort Gottes, aus der Bibel an vielen Stellen. Und hier wieder stark erwähnt. Und das ist die Basis unseres Glaubens und die, auf der dürfen wir feststehen, die müssen wir uns von nichts und niemand nehmen lassen. Und es tut gut, dass wir uns auch immer wieder darauf besinnen. wenn vielleicht unsere Gefühle mal spazieren gehen oder gerade was anderes sagen. Unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Wir haben eine Heimat, die uns niemand nehmen kann. Menschen können auf dieser Erde vertrieben werden. Das erleben wir immer wieder, wenn wir Nachrichten schauen oder hören. Aber als Christen haben wir ein festes, sicheres Bürgerrecht bei unserem Gott, bei unserem Herrn Jesus Christus im Himmel. Unsere Lebensumstände, die mögen manchmal anders aussehen, die mögen manchmal schwierig und schmerzhaft sein. Und umso wichtiger ist es gerade dann, dass wir wieder neu auf Gott schauen, dass wir uns erinnern an seine Zusagen, an seine Liebe zu uns, an unser festes, sicheres Bürgerrecht im Himmel, an Jesus Christus, unseren Retter. Und ich habe das so miterlebt. Meine Oma ist 2020 gestorben mit 29 Jahren. Mit 99 Jahren, entschuldige. Gut aufgepasst, danke. 2020 mit 99 Jahren gestorben. Genau. Aber es ist nur ihr uralter, kranker, schwacher, verfallener Leib gestorben. Ihre Seele ist zum Herrn Jesus gegangen, den sie mit 73 Jahren als ihren Herrn und Retter kennenlernen durfte. Und wenn man das so sieht, wie ein lieber Mensch immer älter, kranker und schwächer wird, dann tut das richtig weh. Ihr alle, die ihr noch alte Eltern habt oder euch daran erinnert, als ihr sie noch hattet, das ist nicht schön, so den körperlichen Verfall eines Menschen mitzuerleben. Was für einen Trost finden wir hier in Vers 21. Christus, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird, seinem Leib der Herrlichkeit. Das ist der Leib, mit dem er auferstanden ist, mit dem er sich seinen verzweifelten Jüngern nach der Kreuzigung, nach der Auferstehung gezeigt hat. Durch die Begegnung mit dem auferstandenen Herrn hat er sie ermutigt. Das hat alles anders gemacht. Denken wir an die Emmaus-Jünger, die nach der Kreuzigung völlig verzweifelt heimgelaufen sind und als der Herr Jesus ihnen begegnet ist, als sie ihn erkannt haben, in seinem Herrlichkeitsleib. Da war alles anders. Da sind sie voll Begeisterung den weiten Weg zurück nach Jerusalem gelaufen, weil sie nicht schweigen konnten von dieser Begegnung mit Jesus. Und das brauchen wir, ihr Liebten, diese Begegnung mit dem auferstandenen Herrn. Und das ist die Grundlage unseres Glaubens, das Wort Gottes, aus dem wir von der Auferstehung des Herrn Jesus wissen. Der allmächtige Gott ist, wie wir ihn besungen haben, der sich alles unterwerfen mag, der aber uns mit Seilen der Liebe zu sich zieht und uns sicher und festhält in seiner Hand. Das sind die Grundwahrheiten des Glaubens. Und wir tun gut daran, genauso wie wir jeden Tag die Zähne putzen und uns waschen, über diese Grundwahrheiten des Glaubens nachzudenken und damit unsere Seele zu reinigen. Die wichtigste Beziehung in unserem Leben ist die, die wir haben, ganz persönlich zu unserem Herrn und Gott. Aber daneben haben wir viele Beziehungen zu Menschen in unseren Familien, in der Gemeinde, auf der Arbeit, in der Nachbarschaft, zu unseren Freunden. Und die menschlichen Beziehungen, die werden nicht von alleine gut. Die wollen auch gepflegt werden. Das ist der nächste Punkt. Hygiene in unseren Beziehungen. Und da schreibt der Paulus in Vers 2 und 3, ich ermahne die Evodia und ich ermahne die Syntyche, zwei exotische Namen aus dem alten Griechenland, eines Sinnes zu sein im Herrn. Und ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, nimm dich ihrer an, die mit mir gekämpft haben für das Evangelium, samt Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Diese zwei Frauen, wir wissen nicht genau, was das Problem war, und ich finde es so genial, ein Zeichen für das Wort Gottes. Wir brauchen auch nicht wissen, was jetzt das Detailproblem war. Fakt ist, was wir wissen müssen, die zwei hatten ein Problem miteinander. Und Paulus lässt die zwei nicht irgendwie in ihrem Problem alleine, sondern er hilft ihnen. Er hilft ihnen zuerst mal, indem er sie ganz persönlich anspricht, und zwar beide gleichermaßen, und indem er einen Vermittler beauftragt, einen treuen Mitarbeiter. In manchen Bibeln wird er Sysigus genannt. Sysigus heißt der Gefährte, dass sich einer aus der Gemeinde um sie kümmert und ihnen helfen soll in ihrem Problem. Das heißt Hygiene in Beziehungen, dass wir Gesundheit, dass wir Maßnahmen, wenn wir merken, dass in unseren Beziehungen irgendwo etwas knirscht und nicht ganz im Reinen ist, dass wir Maßnahmen ergreifen, unsere Beziehungen wieder gesünder zu machen. Dass wir uns umeinander kümmern oder auch wenn wir mitkriegen in unserer Familie, in unserer Gemeinde, in unserem Umfeld haben zwei Probleme miteinander. Eins können wir sofort und immer und jeder von uns tun. Wir können beten für die Menschen, die in ihren Beziehungen ein Problem haben. Und dann können wir auch mit Gott darüber reden, ob er vielleicht auch für uns den Auftrag hat, zu einer oder zu beiden hinzugehen, um ihnen miteinander zu helfen. Ich finde es so schön, wie hier diese freundliche Ermahnung ist. Paulus packt hier keine Details aus. Er ermahnt sie. Wozu ermahnt er sie? Zu was? Eines Sinnes zu sein im Herrn. Das heißt, sie sollen sich auch wieder berufen, wenn es vielleicht in ihrer Beziehung gerade schwierig ist, dass sie etwas Gemeinsames haben. Nämlich die Beziehung zum Herrn, dass die wichtigste Beziehung in ihrem Leben die ist, die sie ganz persönlich zum Herrn Jesus Christus haben. Und stellt euch ein Wagenrad vor, so ein altes Wagenrad oder ein Fahrradrad mit so Speichen. Und wenn ihr auf den Speichen irgendwie ganz weit außen zwei Punkte habt, dann sind die auch voneinander weit weg. Aber wenn die auf den Speichen zusammenrutschen, in die Mitte, zum Zentrum des Rades, dann werden sie auch zueinander wieder viel näher sein, als wenn sie irgendwo am Rand des Wagenrades sind. Und so ist es, wenn wir, je näher du und ich am Herrn Jesus sind, umso näher sind wir auch miteinander zusammen. Und dazu ermahnt er sie. Das heißt es, sie sollen eines Sinnes sein im Herrn. Je näher, wenn wir irgendwie mit einem Menschen ein Problem haben, je näher ich zum Herrn bin, je näher er zum Herrn ist, desto näher sind wir auch zusammen. Und darum ist die erste Hilfe für knirschende Beziehungen mein Prüfen meiner eigenen Beziehung zum Herrn Jesus. Und mich von Jesus an sein Herz wieder näher ranziehen lassen und dafür zu beten, dass der Mensch, mit dem ich es gerade schwer habe, dasselbe tut. Und dafür zu beten, dass er sich von Gott an sein Herz ranziehen lässt. Und wenn wir miteinander im Herzen Gottes vereint sind, dann können wir auch wieder miteinander über die Differenzen reden und Lösungen finden. Und manchmal brauchen wir vielleicht, tut es gut, wenn wir Hilfe von außen bekommen, dazu bittet Paulus hier den Mitknecht. Und er erinnert sie dann auch noch auch eine Hilfe an das, was sie gemeinsam schon erlebt haben im Kampf für das Evangelium. Das ist wieder eine Frage der Prioritäten. Was ist wichtig? Deine Meinung oder meine Meinung? Ich sage euch was, deine Meinung und meine Meinung ist beides unwichtig im Vergleich zu Gottes Meinung über eine Sache. Und wenn wir uns darunter stellen, dann finden wir auch den Weg, wieder näher zusammenzukommen. Das ist wie täglich das Zähneputzen, unsere Beziehungen ja, reinigen zu lassen oder ganz bewusst auch ins Gebet zu Gott zu bringen und zu reinigen. Dann kommt der nächste Punkt, Hygiene in Gefühlen. Ich habe das Gefühl, dass ich Durst habe, dann muss ich was trinken. Das lässt sich ganz einfach klären. Aber manche Gefühle lassen sich sehr schwer beeinflussen. Jeder, der kleine Kinder aufgezogen hat, weiß, ja, ein kleines Kind muss erst mal lernen, Gefühle überhaupt zu regulieren. Manche lernen das durch liebevolle Hilfe ihrer Eltern. Manche lernen es nicht wirklich. Manche haben ihr Leben lang Probleme, ihre Gefühle zu regulieren. Ja, darum ist es interessant zu hören, was Paulus hier als Hilfe gibt. Wie können wir unsere Gefühle regulieren? Manche Dinge, die uns begegnen, wir Männer haben da viel in der Regel einen gemeinsamen Nenner im Straßenverkehr. Wenn Deutschlands langsamster Autofahrer mit Hut und Wackeldackel vor uns herschleicht, dann macht uns das wütend. Wenn uns jemand die Vorfahrt nimmt, macht uns das auch wütend. Paulus sagt hier ein Gegenmittel für diese Dinge, die uns wütend machen. Freut euch im Herrn alle Zeit. Das klingt ein bisschen komisch, wenn hier ein Deutschlehrer wäre, der würde das im vielleicht rot unterringeln. Das heißt nicht freut euch im Herrn, das heißt freut euch am Herrn. Aber Paulus sagt im Herrn. Was ist der Unterschied? Die Ute und ich, wir lieben die Berge. Wir waren vor Jahren mal in Südtirol im Urlaub und haben dieses herrliche Panorama gesehen. Und wenn ich dieses Bild anschaue, freue ich mich daran. Was ist besser, als sich an so einem Anblick zu erfreuen? Viel besser ist es, nicht vorm Bild zu sitzen, sondern in den Bergen zu sein oder auf den Bergen zu sein. Das ist der Unterschied zwischen der Freude am Herrn oder der Freude im Herrn. Also ich freue mich wirklich, schöne Bilder von Urlauben zu sehen oder Dokus aus den Bergen, aber ich freue mich noch viel mehr, wenn ich in den Bergen drin sein darf. Wenn ich es mit allen Sinnen erleben und genießen darf, die Luft, den Duft der Kiefern, den Wind, die Aussicht ringsherum, das Rauschen des Windes, wenn ich mit allen Sinnen das genießen darf, das ist was ganz anderes. Und so können wir uns auch an oder im Herrn freuen. Wir können so auf gut, wenn wir einen Bibeltext lesen, das klingt ganz gut, so auf gut Fränkisch, passt schon, das ist so die fränkische Freude am Herrn. Paulus ermahnt uns, wir sollen uns im Herrn freuen, wir sollen in dieser Liebesbeziehung sein, in der Gott uns haben möchte. Wie kann das sein? Wie können wir uns im Herrn freuen? Wie können wir Gott mit allen Sinnen genießen? An der Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an das Lobpreisteam. Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes, heißt es im Alten Testament. Es ist wirklich so, Lobpreis ist ein Weg ans Herz Gottes und es ist ein Weg in Gottes Nähe, in Gottes Gegenwart und damit auch ja, sich an Gott zu freuen. Wenn wir ihn loben mit ganzem Herzen, dann kommen wir ihm näher, dann kommen wir in seine Nähe. Und das tut uns gut, das hilft uns. Wer hat das schon erlebt, wenn er traurig war und dann Lobpreis gehört oder gemacht hat, dass das seine Stimmung wesentlich verändert hat? Wer hat das schon erlebt? Amen. Ja. Und das ist ganz einfach. Es kann nicht jeder ein Instrument spielen oder singen, aber es kann jeder irgendein Musikgerät bedienen und irgendeine Playlist von Lobpreisliedern sich anhören. Und das ist schon der erste Schritt, wieder dieser Freude im Herrn ein bisschen näher zu kommen. Freude im Herrn, das heißt, Freude, die Gott uns schenkt, wenn wir in der innigen Beziehung zu ihm sind. Und das ist unabhängig von den Umständen. Ich hatte die härtesten Stunden, die ich letztes Jahr hatte, waren irgendwo Mitte Dezember. Da hatte ich heftigste Zahnschmerzen und bin da zum Zahnarzt gegangen, war froh, dass ich überhaupt einen Termin gekriegt habe, notfallmäßig. Und dann hat er versucht, da diesen Zahn zu reparieren und es ging nicht und dann musste er gezogen werden. Also nochmal stärkere Spritze rein und warten auf die, ja, es war mehr eine OP, die Bröckelchen, die da drin waren, rauszuziehen, als ein glattes Zahnziehen. Und das war für mich, ich habe einfach nur Schiss gehabt. Was machst du, wenn du einfach nur Angst hast und hilflos auf dem Stuhl sitzt und nichts machen kannst? Not lehrt beten. Ich habe dem Psalm 23 durchmeditiert, weil ich hatte auch irgendwie keine Worte mehr, die hatte ich vorher schon alle rausgelassen. Ich habe dem Psalm 23 durchmeditiert und es hat mich, der Herr ist mein Hirte. Und wenn ich auch wanderte im Tal des Todesschattens auf dem Zahnarztstuhl, so habe ich keine Furcht, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Wow, und das hat mich beruhigt. Es war jetzt nicht direkt Freude, die ich da auf dem Zahnarztstuhl erlebt habe, aber es hat meine Ängste genommen und mir Ruhe und Frieden geschenkt. Und das, ich habe gewusst, okay, Gott ist hier. Und dann konnte ich Gott danken, dass ich in einem Land lebe, wo es fähige Zahnärzte gibt und wo es sogar Krankenversicherungen gibt, die die horrenden Kosten übernehmen. Und ja, das, da war ich sehr dankbar. Freut euch im Herrn alle Zeit, also sogar auf diesen, in diesen unmöglichen Situationen auf dem Zahnarztstuhl gibt es Grund zur Freude. In Psalm 16, das ist ein Psalm der Freude, den möchte ich euch ans Herz legen. Wenn ihr eure Gefühle regulieren möchtet, lest Psalm 16. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle, liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle. Wow, das wünsche ich mir. Da möchte ich hin, vor dieses Angesicht Gottes, in seine Gegenwart, wo die Freude in Fülle ist. Und das ist was anderes. Ute und ich, wir haben am Freitag auch fast nach den Franken geguckt und wir haben uns ein bisschen gefreut. Es war wirklich ein schöner Abend, aber der Abend war vorbei und es war spät und ja, heute ist davon nichts mehr übrig. Aber von dieser Freude im Herrn, da zehre ich bis heute und da darf ich jeden Tag neu zehren. Gott sei Dank. Und wenn wir uns im Herrn freuen, wenn wir diese göttliche Freude uns schenken lassen, dann wird das Auswirkungen haben, die lesen wir in Vers 5. Eure Milde oder Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Es geht weiter, der Herr ist nah. Das war vor ein paar Jahren die Jahreslosung, Gott nah zu sein ist mein Glück. Und was heißt es? Der Herr ist nah. Das hat drei Dimensionen. Das ist einmal nah sein, kann räumlich nah sein. Ich bin froh, wenn ich nah bei meiner Frau bin. Das ist die räumliche Nähe. Aber es gibt auch manchmal, wenn wir Zoff haben, dann sind wir vielleicht räumlich nah, aber innerlich weit voneinander entfernt. Also das ist das Nächste. Gott möchte, dass wir ihm nahe kommen, dass wir auch eine innere Nähe haben, wenn die Beziehung wieder bereinigt ist, wenn alles miteinander geklärt ist. Und das Dritte kann, das heißt, dieses Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Und die dritte Dimension der Nähe ist, also räumliche Nähe, die innerliche Nähe und das Dritte ist die zeitliche Nähe. Der Herr kommt bald. Das schreibt Paulus in jedem seiner Briefe. Die Naherwartung, dass Jesus bald wiederkommt, hatten die Christen vor fast 2000 Jahren schon ganz stark. Jetzt sind wir 2000 Jahre näher dran. Er kann heute kommen, er kann morgen kommen, vielleicht aber auch erst nächstes Jahr oder in 10 Jahren, das wissen wir nicht. Aber wir sind viel näher dran wie ein Paulus und andere Schreiber des Neuen Testaments. Und daran dürfen wir, darauf dürfen wir uns freuen, wenn er wiederkommt und uns zu sich holt. Aber neben diesen schönen Aussichten und schönen Zusagen und schönen Dingen, die Nähe Gottes genießen zu können, gibt es auch große Freudenräuber. Der größte Freudenräuber sind die Sorgen oder Ängste. Und wie wir mit denen umgehen können, steht in den nächsten Versen, Vers 6 und 7. Die Hygiene in unseren Gedanken, habe ich es genannt. Was können wir tun, wenn uns Sorgen und Ängste runterziehen? Paulus schreibt, sorgt euch um nichts. Aber das ist nicht so eine leichtsinnige Sorglosigkeit, sondern er begründet das auch. Er gibt uns eine Alternative. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wenn man diese Verse ganz kurz zusammenfasst, kann man sie nennen, tausche Sorgen gegen Frieden. Gott, ich gebe dir meine Sorgen, bitte schenk mir deinen Frieden. Tausche Sorgen gegen Frieden. Als wir verlobt waren, Ute und ich, da hatten wir ein paar Situationen in unserem Leben, die sehr schwierig waren und einige Sorgen uns bereitet haben. Und da sind uns diese Verse groß geworden. Und ein Freund von uns hat uns als Hochzeitsgeschenk da ein schönes Gemälde draus gemacht. Das hängt bis heute über unserem Bett, weil es ist wie ein Lebensmotto. Und ich kann euch sagen, nach fast 30 Jahren Ehe, das Lebensmotto trägt. Gott sei Dank. Weil Gott gut ist. Lass uns einfach mal die Worte anschauen. Seid um nichts besorgt. Das heißt, Sorgen, also es gibt ein positives Sorgen, wenn Eltern für ihre Kinder sorgen oder Kinder für ihre Eltern sorgen, wenn wir für Menschen sorgen oder für Aufgaben, die besorgen, das ist positiv. Aber es gibt auch so ein negatives Sorgen, das angstbestimmt ist. Ich habe das viele Jahre erlebt bei meiner Oma, die hat im Krieg ihren Mann verloren und erlebt, wie das Dritte Reich zusammengebrochen ist. Und dann hat sie nach dem Krieg wieder geheiratet und den zweiten Mann an Krebs verloren. Also die hatte gute Gründe, besorgt zu sein, ängstlich zu sein. Und solange ich mich zurückerinnern kann, war die Oma immer ängstlich. Wenn ich als Jugendlicher mit dem Moped abends unterwegs war, dann ist die, bis ich zu Hause war, um 12:30, wach geblieben. Ich habe gesehen, dass oben noch Licht brennt. Oder im Sommer hat sie im Fensterbrett gelehnt. Das hat mich genervt, diese ängstliche Sorgerei von ihr. Das ist damit nicht gemeint. Das sollen wir ablegen. Was macht euch Sorgen? Wenn wir vom Arzt irgendeine böse Diagnose kriegen, dann haben wir guten Grund, besorgt zu sein. Aber wir müssen nicht wie so ein Brummkreisel uns immer die schlimmstmögliche Variante ausdenken. Das ist dieses negative Sorgen, was alles passieren könnte. Und wenn ich heute Nachmittag mit der Ute heimfahre, kann ein Unfall passieren. Ja, natürlich kann das passieren. Aber wenn ich immer nur ans Negative denke und mir darum Sorgen mache, dann ziehe ich es auch vielleicht noch an am Ende. Nein, das soll ich nicht tun, sondern ich soll diese Dinge, die mir Angst machen, im Gebet zu Gott bringen. Und zwar mit Flehen und Danksagung. Ja, können Dinge, die mir Sorgen machen, gibt es da Grund zum Danken? Allein die Tatsache, dass ich Sorgen, Dinge, die mir Angst machen, bei Gott abgeben kann, ist schon ein Grund zu danken. Unser Gott, der allmächtig ist, wie wir ihn besungen haben, dass Gott allmächtig ist, dafür können wir ihn loben und ihm danken. Und dann kann dieser alte Spruch wahr werden, loben zieht nach oben Und Danken schützt vor Wanken. Das ist kein billiger, dummer, alter, frommer Spruch. Das sind wirklich Wahrheiten, die sich bestätigen, wenn wir sie praktizieren. Das sagt Paulus hier. Lasst in allem durch Gebet und Flehen eure Anliegen vor Gott kund werden. Und auch dieses Wort Anliegen ist so ein ungewöhnliches Wort heute. Was heißt es? Ein Anliegen ist etwas, was mir wichtig ist. Und wenn ich zum Beispiel eine Gehaltserhöhung will, dann gehe ich damit zum Chef, dann habe ich das Anliegen, das meinem Chef zu sagen. Ob er es bewilligt oder nicht, das weiß ich nicht. Aber das ist mir wichtig und darum gehe ich mit diesem Anliegen zum Chef und sage ihm das und bitte ihn darum und vertraue mich ihm an. Ich weiß nicht, was ihr mit euren Chefs oder Lehrern für Erfahrungen habt. Da gibt es gute und vielleicht auch wunderliche. Aber Gott ist nur gut und wunderlich in dem Sinn, dass er Wunder tut, aber nicht komisch ist. Und das, was mir wichtig ist, kann ich wirklich Gott bringen, mich damit ihm anvertrauen. Und das ist was ganz anderes, ob ich da jetzt eine Sorge habe, die mir Angst macht, oder ob ich die gleiche Situation zu einem Anliegen mache, dass ich voll Vertrauen meinem himmlischen Papa im Himmel sage, im Vertrauen und in der Hoffnung, dass er sich kümmert und was Gutes draus macht. Das heißt dieser Vers. Und wenn wir das tun, dann kann das passieren, was im Vers 7 steht. Hier in den Bergen, oh, das kann man leider schlecht sehen, Vers 7. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, der Friede Gottes, der höher ist als jede Vernunft, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wenn wir wirklich das schaffen, voll Vertrauen unsere Anliegen Gott zu bringen, dann möchte er uns wirklich seinen Frieden schenken. Und zwar, da ändert sich vielleicht an der Situation noch gar nichts, die Not ist immer noch da. Aber wenn ich sie Gott erzählt habe, dann kann er mir seinen Frieden drüber schenken und kann damit meine Gedanken bewahren, weil sein Friede, der ist wirklich höher als alle menschliche Vernunft. Und das können wir im Vertrauen tun. Das ist Hygiene für die Seele. So wie wir morgens irgendwie den Schlaf aus den Augen waschen oder nach dem Frühstück uns den Dreck aus den Zähnen, die Müsli-Reste aus den Zähnen rausputzen, ist es gut, dass wir Zweifel und Ängste aus unseren Gedanken rauswaschen, indem wir unsere Sorgen zu Anliegen machen und unserem himmlischen Vater bringen. Und ihn bitten um seinen Frieden dafür. Hygiene in Gedanken finden wir auch noch im nächsten Vers, Vers 8. Im Übrigen, ihr Brüder und Schwestern, alles was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend, was etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Wir können unsere Gefühle nur bedingt regulieren. Wir dürfen es lernen, sie zu regulieren. Mit unseren Gedanken ist es ähnlich. Manchmal schießen uns einfach irgendwelche Gedanken in den Kopf, die blöd sind. Aber unsere Gedanken können wir auf jeden Fall leichter steuern wie die Gefühle. Und wie das gehen kann, steht hier in diesem Vers. Und zwar ganz am Ende, darauf seid bedacht. Das heißt, wir können bewusst unsere Gedanken umlenken. Wir können nicht verhindern, dass uns irgendwelche komischen Gedanken kommen. Martin Luther hat das mal sehr bildhaft ausgedrückt. Wir können nicht verhindern, dass die Raben über unseren Kopf fliegen, aber wir können verhindern, dass sie in unseren Haaren ein Nest bauen. Das Raben als schwarze Vögel, als Bild für böse Gedanken. Wir können nicht verhindern, dass sie kommen, aber wir können verhindern, dass sie sich einnisten. Und das können wir, indem wir bewusst uns entscheiden, etwas Positives zu denken. Und da gibt Paulus hier eine Liste, die ich kurz durchgehen möchte. Also wir können uns bewusst entscheiden, auch wenn negative, böse Gedanken kommen, umzudenken. Und ihr Lieben, ich sage euch ehrlich, das ist ein Vers, der mich persönlich, wo ich gerade am Lernen bin, wenn negative Gedanken kommen. Ich habe den Vers auswendig gelernt. Ich tue mir aber immer wieder so schwer, diese 8 Eigenschaften, die dann zusammenzubringen. Und manchmal denke ich, okay, mein Gedächtnis ist darum so schwach, weil es ist dann eine Gedächtnisübung. Wenn blöde Gedanken in meinen Kopf kommen und ich diesen Vers versuche, damit gegenzusteuern, dann kann ich da 5 Minuten drüber nachdenken, okay, ich bringe nur 6 von diesen 8 Sachen zusammen, wahrhaftig, ehrbar, gerecht, rein und was war das Nächste? Aber indem ich nur über diese Begriffe und über diesen Vers nachdenke, verlieren die negativen, bösen Gedanken schon wieder Kraft. Also, kleiner Tipp, wenn ihr eure Gedanken regulieren möchtet, lernt diesen Vers auswendig. Schreibt ihn auf ein Kärtchen, steckt ihn in einen Geldbeutel oder auf eine Liste im Handy, wie auch immer ihr das machen möchtet, dass es auf jeden Fall greifbar für euch ist. Ja, das ist einmal ein Filter. Wir können diesen Vers auch als Filter nutzen, wenn uns jetzt irgendwie, ich sehe, ach, der Nachbar kauft sich schon wieder ein neues Auto und ein viel größeres und schöneres und das hätte ich auch gerne, das ist dann, schießt der Neid in den Kopf rein. Nee, ich soll nicht über das große Auto vom Nachbar oder über das, was ich selber gern hätte, nachdenken, sondern alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, also diese Gedanken über das Auto vom Nachbarn, die passen nicht durch dieses Sieb, also weg damit. Und dann, wir können nicht nicht denken, wir können nicht etwas Schlechtes nicht denken, aber wir können das Schlechte, was wir nicht denken wollen, ersetzen durch was Gutes. So wie das Glas Wasser, da ist auch nicht nichts drin. Wenn ich es austrinke, dann ist Luft drin. Und darum, wenn ich etwas Schlechtes loswerden will, muss ich es einfach durch etwas Besseres, Gutes ersetzen. Ja, was sind dann jetzt hier diese Begriffe? Wahrhaftig, das heißt real, echt, der Wirklichkeit entsprechend. Nicht irgendwelche mit KI gefälschten Bilder oder Profile oder ja, ich habe einen Pickel auf der Nase, den kriege ich nicht weg, also muss ich mit KI irgendwie das Bild verändern. Sondern ich möchte echt sein. Und wenn ich einen Pickel auf der Nase habe, dann stehe ich dazu. Und wer mich deswegen nicht liebt, dann hat er ein Problem, aber nicht ich. Der Herr Jesus sagt selbst, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Der Herr Jesus ist die Wahrheit und ist darum wahrhaftig, real. Ehrbar, das heißt ehrwürdig. Wir haben es vorhin gesungen, das Lamm ist würdig, angebetet zu werden. Jesus, Gott, ist würdig. Gerecht. Offenbarung 19,10, da heißt, ich sah den Himmel geöffnet, siehe ein weißes Pferd, und der darauf sah, heißt der Treue und Wahrhaftige, und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Also Jesus ist wirklich absolut gerecht. Vor unseren Gerichten, da wird manchmal nicht Gerechtigkeit geübt, sondern Recht gesprochen. Das mag sich unterscheiden, aber bei Gott gibt es Gerechtigkeit. Rein, das ist sauber oder unschuldig. Drum wird für Jesus auch das Symbol des Lammes gewählt. Ein kleines weißes Lamm, absolut süß, unschuldig, rein, sauber. Liebenswert, das heißt angenehm, das muss man einfach gern haben. Wohllautend, das heißt ansprechend, das klingt gut, das hört sich gut an, das tut gut, das ist Balsam für die Seele. Tugendhaft, das ist tapfer, das ist gut, das ist ja, lobenswert, spricht für sich selbst, das verdient Anerkennung und Wertschätzung. Und diese 8 Begriffe sind wirklich ein guter Kompass für unsere Gedanken. Und es lohnt sich, unsere Gedanken daran auszurichten. Das ist Hygiene für die Gedanken. Und das ist ja durchaus möglich, wenn du eine elektrische Zahnbürste hast mit einem Timer von 2 Minuten, hast du jeden Tag 2x2 Minuten Zeit, über diesen Vers nachzudenken und ihn auswendig zu lernen. Oder wenn du eine Handzahnbürste hast, dann kannst du es verlängern, so lange bis der Vers sitzt. Kannst du Hygiene für den Körper und für die Seele gleichzeitig tun. Der letzte Punkt, Hygiene im Handeln, Vers 9, da sagt der Paulus an die Philipper: Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Paulus macht keine leeren Worte. Paulus hat genauso gelebt, wie er es hier beschrieben hat. Und das Fundament seines Lebens war das Wort Gottes. Und aus diesem Wort Gottes hat er seine persönliche Beziehung zum Herrn Jesus gefunden und gelebt. Und er war erfüllt von der Freude im Herrn, weil die ganzen Zusagen aus dem Wort Gottes in seinem Herzen durch seinen Glauben lebendig geworden sind. Das hat ihm Freude im Herrn geschenkt, weil er ganz bewusst sein Herz mit Gottes Wort und Wahrheit gefüllt hat. Und er hat viel Zeit im Gespräch mit Gott verbracht. Er hat seine Anliegen zu Gott gebracht, seine Sorgen Gott hingebracht und Gottes Frieden dafür erbeten. Hat es erlebt, diesen Tauschhandel mit Gott, tausche Sorgen gegen Frieden. So hat er den Frieden Gottes erlebt. Und ihr Lieben, als er diesen Vers, diesen Text geschrieben hat, wisst ihr, wo er da war? In Rom im Gefängnis, angekettet an einen Gladiator, nein, an einen römischen Soldaten, Gefängniswärter. Er hat überhaupt keine schönen Umstände gehabt. Aber man hört in dem ganzen Philipperbrief nur Freude und Positives. Wow. Warum? Weil Paulus das gelebt hat, was er geglaubt hat, was er gelesen hat. Und so hat er den Frieden Gottes erlebt, sogar im Gefängnis. Und er hat sein Denken bewusst nicht auf die Schmerzen der Ketten an seinen Fesseln oder die miserable Gefängniskost oder das Liegen auf dem nackten Boden auf ein bisschen Stroh, wo die Ratten durchhuscheln, gedacht. Nein, er hat an Gott gedacht und an das Gute, was er von Gott erlebt hat und was Gott durch ihn gewirkt hat. An die vielen Geschwister, die er zum Glauben führen durfte, mit denen er innerlich verbunden war. Und so durfte er erleben, dass der Friede Gottes in seine Gedanken, in sein Herz kam und dass der Gott des Friedens gegenwärtig war bei ihm. Und das wünscht er den Philippern und uns. Und sie sollten ihn zum Vorbild nehmen. Wir dürfen Paulus zum Vorbild nehmen. Und so möchte ich uns am Ende dieses Abschnitts wirklich auch zusagen: Tut das und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Das wünsche ich uns von Herzen. Amen.